teilweise auch noch andere Möglichkeiten. Herr Dr. Werner.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin kein Fachmann, sondern ein Beobachter der Szene, der auf der einen oder anderen Seite vielleicht auch involviert ist. Ich fand faszinierend das, was ich bisher gehört habe, besonders das Bild von dem unmoralischen Angebot. Weil ich denke, das ist in der Tat zutreffend. Um es mit einem afrikanischen Sprichwort zu sagen, man is family. Der Mensch ist Gemeinschaft. Und jetzt ist die Frage, wie viel uns diese Gemeinschaft im Einzelnen wert ist. Und die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Artikel 20 verpflichtet, dass wir ein sozialer und demokratischer Rechtsstaat sind. Das heißt, dass das Soziale und das Demokratische unmittelbar miteinander zusammengehören. Untrennbar. Wenn Sie das jetzt vergleichen wollen, ich will jetzt nicht den Ehebegriff hier bedienen, aber ich will schon bedienen die Frage des Verhältnisses des Einzelnen zu seiner Gemeinschaft, das Verhältnis des Bürgers zu seinem Staat, das Verhältnis der Bürger untereinander. Das ist essentiell für das Thema, was wir vor uns haben. Und wir kommen um diese Frage nicht drum herum, sonst könnte man sagen, naja, kann man so sehen, kann man so sehen. Es geht um diese Frage dieser Verbindung, wenn Sie wollen, es ist durchaus vergleichbar mit einer emotionalen Beziehung. Ist uns das noch was wert oder wollen wir das sozusagen am Ladentisch jetzt verscherben? Insofern geht es hier auch um das Grundgesetz und seine Geltung. Und es geht natürlich auch um die Auswirkung des Grundgesetzes auf die Daseinsvorsorge und auf die Absicherung von Lebensrisiken, so wie es der Bundesrichter Helmut Simon mal zusammengefasst hat. Die Stärke einer Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen. Die Stärke einer Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen. Und er hat es noch platter gesagt, wer weniger im Leben hat, muss viel im Recht haben. Und insofern geht es um die Beziehung des Einzelnen, ganz egal, wie er finanziell situiert ist, ganz egal, ob er stark oder schwach ist, zur Gemeinschaft. Und es ist ganz klar, dass die Staaten natürlich leicht davon reden können, dass sie die Gemeinschaft nicht brauchen. Aber wie steht es mit dem, der nicht mehr jung und knackig ist, sondern dann erfahren muss, dass es im Leben noch was anderes gibt, als jung und knackig zu sein. Und darum geht es in diesem Zusammenhang. Wir haben natürlich in den Wohlfahrtsverbänden, und das will ich auch nicht verschleiern, das im Jahre 2003 unmittelbar erfahren. Damals hieß das ganze Unternehmen Operation Düstere Zukunft. Und wir haben erfahren, wir waren mitten in einem Kommunalisierungsprozess der Absprache mit der Landesregierung und haben erfahren, wie sozusagen ein verdeckter Privatisierungs- oder Wegstreichungsprozess lief, was die öffentlichen Mittel anging. Und bis heute sind diese Mittel nicht aufgefangen. Und wenn wir dann bestimmte Vertreterinnen und Vertreter von politischen Parteien oder gar Regierungsparteien auch und gerade in unserem Bundesland hören, dann hören wir immer zwei Begriffe. Wir hören entweder, der Sozialstaat ist besonders durch das Ehrenamt geprägt und dann werden schon Urkunden verteilt. Das ist dann der neue Sozialstaat. Oder man sagt eben, wir haben keine Präventionsmaßnahmen mehr, zu denen der Sozialstaat verpflichtet ist. Und dann schreibt man nach privaten Sicherheitsdiensten. Auch eine Form, umzugehen mit der Sozialstaatsverpflichtung. Und uns geht es natürlich in der Kostenträgerschaft der Pflegedienste ganz ähnlich. Wenn man eben von den Wohlfahrtsverbänden nicht mehr das kriegt, ein gemeinnütziger Pflege, dann geht man zu Privaten und drückt die Preise, um damit dann möglicherweise auch deutlich zu machen, was man unter staatlicher Verantwortung versteht. Ein unmoralisches Angebot, in der Tat. Ich habe mir hier 12 Thesen überlegt, die ich mit Ihnen durchgehen will, weil ich gebeten worden bin, wir waren 20 Minuten zugesagt, davon habe ich jetzt noch 17 und will ich auch dann aufhören, wenn es 20 sind. Aber das will ich Ihnen jetzt nicht ersparen. Ich will mich selbst auch festhalten, damit ich nicht nur parliere, sondern auch ein paar grundsätzliche Dinge sage, die Sie dann im Internet abrufen können in 2 bis 3 Tagen, wenn meine Sekretärin wieder gesund ist. Auch das gehört zu
mir. Jetzt hoffe ich klar, dass es 1,28 Minuten pro Tee ist.
Vielen Dank. Ja. Ja, so sind wir halt. Also beim Thema Privatisierung geht es um das Verhältnis von Marktwirtschaft und Sozialstaat. Versagt der Staat, so ruft man nach Privatisierung, Deregulierung und mehr Markt. Versagt die Marktwirtschaft, so ruft man nach mehr Verstaatlichung. Darüber wird das einzige Thema vergessen, das ich schon versuchte anzusprechen. Wie wird gewährleistet, dass Solidarität entsteht in den Einrichtungen der Zivilgesellschaft? Wie wird gewährleistet, dass Solidarität entsteht von der Gewerkschaft über die Wohlfahrtsverbände bis hin zu religiösen Organisationen? Zweitens habe ich auch schon berührt, das sind die vier einleitenden Thesen. Nach Artikel 20 ist die Bundesrepublik ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Gustav Heinemann, ich kann auch ohne Mikro, aber es ist halt so, als sei ich hier in der Kathedrale. Ja, lass mal sehen. Also, Gustav Heinemann hat in einer wunderbaren Grundgesetzrede, die ich zur Lektüre empfehle, 1974 gesagt, bricht die eine Seite weg, bricht das Ganze weg. Ja? Bricht das Soziale weg, bricht auch die Demokratie weg. Sozialer Ausgleich gehört also untrennbar zur Demokratie dazu. Zum Subsidiaritätsprinzip gehört menschenwürdiges Existenzminimum, Schaffung sozialer Teilhabe, Sorge für die soziale Sicherheit, die städtischen Politiken lassen grüßen, Sicherung der wirtschaftlichen Teilhabe, Sicherung angesichts der Lebensrisiken und das System Alter, Armut, Arbeit und Krankheit. Drittens, es geht also um die Frage, inwieweit die öffentlichen Güter privatisiert werden dürfen, die zu Solidarität, Sozialstaat und Subsidiarität beitragen. Das sind nicht Kernworte aus einer Demo, sondern das sind Begriffe, die das Grundgesetz selbst anlegt. Daran halte ich mich. Der Zugang zu Bildung, zu medizinischer Versorgung, zu objektiver Information über politische Prozesse, zu Kulturangeboten, zu demokratischen Institutionen, dieser Zugang ist entscheidend für die Chancengleichheit und Teilhabe. Eine zunehmende Privatisierung, so lese ich die damalige Heinemann-Rede, eine zunehmende Privatisierung in diesen Bereichen führt zu einer Spaltung der Gesellschaft und zu einer strukturellen Gefährdung des demokratischen Sozialstaats. Sie merken, ich werde hier bewusst steil, um auch deutlich zu machen, dass es hier nicht um Petitessen geht. Viertens, praktisch gibt es also ein deutliches Qualitätsgefälle zwischen privaten Angeboten für Reiche und öffentlichen Angeboten, wir müssen vermuten, für Ärmere. Im Schulwesen, in der Krankenversicherung, in der Universität und im Krankenhaus, das alles führt zu einer Entsolidarisierung der Gesellschaft als Ganzer. Fünftens, und da darf ich mitreden, weil ich selbst in Südostasien besonders als Flüchtlingshelfer im Vietnamkrieg gearbeitet habe, ich habe immer gedacht, die Privatisierungswelle und das, was IWF und Weltbank tun, das ist irgendwie eine Sache, die gehört dann nach Laos, Kambodscha, nach Vietnam, nach Singapur. Und ich muss jetzt merken, das ist jetzt eine Sache offensichtlich, die mit uns selbst zu tun hat. Ich dachte immer, was ist das Gefälle, wie Dieter Nohlen sagt, zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd. Ich sage mal, der Süden ist im Norden angekommen. Seit einem Vierteljahrhundert rollt eine Privatisierungswelle um die Erde. Sie erreicht alle Weltgegenden und dringt in alle Bereiche ein. Mit einem Unterschied, dass nicht alle das Grundgesetz haben, das wir haben, das wir aus guten Gründen haben. Weil wir nicht eine Verstaatlichung aller DDR, eine Verstaatlichung aller 33 bis 45 haben wollen, sondern eine Verstaatlichung, die in die Zivilgesellschaft hineinreicht und die Zivilgesellschaft selbst mobilisiert und finanziert. Wir sagen dazu Subsidiarität. Das heißt, der Bindebegriff zwischen den Rechten des einzelnen Bürgers und der Verstaatlichung ist Subsidiarität. Den einzelnen stützen mit staatlichem Geld über die Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen. Nicht die Verstaatlichung ist die Alternative, sondern Subsidiarität ist die Alternative zur Privatisierung. Die Privatisierung vertieft die Globalisierung nach innen. Während das Kapital unter dem Begriff der Globalisierung nach außen in allen Ecken der Erde ausbreitet, durchdringt das Kapital durch die Privatisierung alle Ecken und Poren des gesellschaftlichen und des grundgesetzlich verbrieften Lebens nach innen. Das frei vagabundierende Kapital sucht Anlagemöglichkeiten bei uns und anderswo. Das war die fünfte These. Und die sechste, die Privatisierungswellen, die seit Jahren die Welt überrollen, werden immer mit den gleichen Argumenten begründet. Mit dem Hauptargument, die öffentlichen Kassen sind leer. Nicht zuletzt durch die Politik der Steuersenkung sind die öffentlichen Hände in massive finanzielle Engpässe geraten, sodass der Verkauf öffentlicher Unternehmen oder die Übertragung öffentlicher Dienstleistungen an Private als geeignete Gelegenheit erscheint, die öffentlichen Haushalte zu entlasten. Am Ende herrscht der Sachzwang vor, man müsse doch schließlich sparen. So wird durch rigorose Einnahmekürzung eine Politik der leeren Kassen inszeniert, um anschließend mit dem Druck von leeren Kassen Politik machen zu können. Die Steuerpolitik hat vor allem die oberen Einkommensschichten und die Unternehmen begünstigt und entlastet. Diese können nun wiederum als private Investoren tätig werden, weil sie ja nicht so viel Steuern zahlen müssen. Und das frei gewordene Kapital anlegen. Es liegen also massive ökonomische Interessen vor und zu dieser These reicht dann sehr viel mehr. Ich komme zur siebten These. Das musst du dann noch erläutern. Das Liberalisierungsprogramm der Europäischen Union, das neue Investitionschancen eröffnen soll, gibt der Privatisierungswelle einen geheuren Schub. Das Liberalisierungsprogramm erreicht alles, ob Rente oder Gesundheitsversorgung unter dem Motto der Eigenverantwortung. Das muss man mal jemandem sagen, der 7,50 Euro oder 7 Euro bekommt. Ja, ich habe das jetzt gerade mal durchgerechnet für die Quote in der Altersarmut. Also ich denke, DGB-Chef Sommer und Stefan Körze haben völlig recht. Uns kommt auf uns eine Welle zu der Altersarmut in einem nie dagewesenen Maße, weil wir heute wissen, dass kaum jemand 45 Jahre hintereinander arbeitet, weil wir heute wissen, dass man mit Niedriglöhnen keine Riester-Rente bezahlen kann. Ob Rente oder Gesundheitsversorgung, unter dem Motto der Eigenverantwortung findet eine Privatisierung und Individualisierung von sozialen Risiken statt. Überall gilt, Markt soll herrschen, genauer vom Wettbewerb wird erwartet, dass er einen Preisdruck erzeugt und auch die Dinge regelt. Und ich sage jetzt, ja, wie denn? Grundgesetzlich? Also so als Petitesse nebenbei. Der Willy Brandt, der hat früher uns immer angeredet, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Damit hat er dann gemeint, das würde Rudolf Scharping so nicht mehr machen, ja, damit hat er gemeint, er spricht die an, die sozusagen in einer Semi-Eheschließungssituation sind mit dem Grundgesetz. Was meint der Frau Bürger? Rudolf Scharping würde heute sagen, liebe Kundinnen und Kunden. Ja, das ist eine andere Situation. Ja, und das ist, denke ich, hier auch der Punkt. Und ich höre, dass wir weitermachen sollen mit der achten und fast letzten These. Privatisierung ist Abbau von Bürgerrechten. Güter werden zu einer Ware. Der Zugang zu dem Gut wird dann nicht mehr durch Rente gesichert, die ein Bürger hat, sondern durch die Kaufkraft. Ein Bürger hat Rechte, ein Konsument und Käufer hat Geld. Aus dem Bürger wird ein Kunde, ein Kunde hat Anspruch auf das, was er bezahlt, doch ein Bürger hat Ansprüche gegenüber dem Staat. Bei der Privatisierung findet eine paradoxe Umwandlung statt. Der Bürger wird in einen Kunden verwandelt. Er kriegt kein neues Kostüm nicht nur, sondern in dem neuen Kostüm muss er auch sehr viel dünner werden, weil er alles nicht mehr bezahlen kann. Weil man unterstellt, dass der Kunde besser behandelt wird als Bürger. Neulich hat mir jemand in der Nationalen Armutskonferenz gesagt, wir werden als Kunde bezeichnet und als Bettler behandelt. Das ist die Wahrheit. Wer das Wort Kunde nimmt, der muss damit rechnen, dass er als Bettler wieder aus der Tür geht. Dass ihm das Gewand, das er gerade über hat, auch noch genommen wird. Neuntens, Privatisierung ist Entpolitisierung der Politik. Übersteigert gesagt, man kann unter solchen Bedingungen natürlich zwei Ministerien leiten, weil man in jedem Ministerium sozusagen nur noch Frühstücksdirektorin oder Frühstücksdirektor ist, weil es gar nichts mehr zu regeln gibt, weil man alles dereguliert hat. Nicht mehr gewählte Parlamente und Politiker bestimmen die Gewährleistung sozialer Rechte, sondern der Markt. Genauer die Renditeerwartung der Kapitalgeber. Denn wenn der Staat die Aufgaben an Private übertragen hat, dann kann er selber weniger steuern. Eine Kommunalpolitikerin sagte mir vor kurzem, unsere Sitzungen werden immer kürzer, wir haben immer weniger zu beschließen. Das Marktprinzip ist das Prinzip der organisierten Nichtverantwortlichkeit. Zehntens, Privatisierung ist private Aneignung von öffentlichem und gesellschaftlichem Eigentum. Unmoralisches Angebot. Im Lateinischen kommt privat von privare berauben. Gemeint ist der des sozialen Zusammenhangs beraubte Ausgegrenzte. Das griechische Wort wird noch deutlicher. Es heißt Idiotis, steht für Privatmann und Geisteskranker. Der Private, der Idiot, ist also derjenige, der sich nur auf sich selbst beziehen kann und der sich aus sozialen Zusammenhängen ausschließt. Im Deutschen gibt es auch das Wort Nazis. Elftens. Privatisierung ist Ökonomisierung, genauer Kommerzialisierung der Gesellschaft. Privatisierung ist die Ausrichtung gemeinschaftlicher Aufgaben auf die Gewinnerzielung. Die Effizienz, von der die Ökonomen reden, hat allein die Kosten im Blick, ist aber blind für soziale und ökologische Fragen. Die neue Moral lautet, gut ist, was Gewinne macht. Ich bin sehr kurz und mit zweiten Forderungen. Letzte These zusammenfassend. Wir brauchen also einen starken Staat, der sich am Grundgesetz wieder orientiert, an Artikel 20 und den dazugehörigen, die ich Ihnen jetzt erspare. Sie können die alle von Harry Gardner in diesem wunderbaren Buch, was Sie kaufen können bei uns, auch nachlesen. Armes, reiches Deutschland, und auch Brigitte Bertemann hat dazu was geschrieben. Ich kann Ihnen das im Internet dann auch zugänglich machen. Wir brauchen einen starken Staat, der gerade bei Privatisierungen Regeln setzt und sie auch kontrolliert. Privatisierung ist nichts für einen schlanken Staat. Es darf nicht privatisiert werden, was öffentliches Gut bleiben soll. Man sollte nicht ohne Not und nicht aus finanzieller Not privatisieren und erst recht nicht aus ideologischen Gründen, die sagen, dass privat besser als staatlich ist. Der Staat muss nicht nur Rückkaufsrecht behalten, sondern er muss auch finanziell dazu in der Lage sein, es auszuüben. Wir brauchen die Entwicklung eines dritten Sektors, den wir längst haben, den wir aber mobilisieren müssen. Da spreche ich natürlich pro domo und sage, wir brauchen zivilgesellschaftliche Organisationen, die längst in der Bundesrepublik seit 1945, 48, 49 das wahrgenommen haben, was das Grundgesetz will, nämlich zivilgesellschaftliche Aufgaben wahrnehmen mit öffentlichem Geld, damit gemeinnützig gearbeitet wird. Und so ist die Bundesrepublik auch als Organisation selbst gegründet. Das ist das moralische Angebot des Grundgesetzes. Es gibt aus der Zeit 1848, wir wissen ja, Paulskirche bei uns in der Kirche Wichern spielt eine große Rolle. Paulskirche für Frankfurt, die verfehlte Revolution oder vielleicht doch die gelungene, das werden wir sehen, ob wir Privatisierung aufhalten können. Da gibt es einen Bauernroman, der geschrieben wurde im Alemannischen von Jeremias Gotthelf. Und Jeremias Gotthelf, ich habe 9 Minuten und das ist der letzte Satz. Jeremias Gotthelf hat einen Bauernroman geschrieben mit dem Titel Geld und Geist. Und da geht es um Bauernfamilien, die streiten, um Ehen, die gelingen und die scheitern an Geld, kennen Sie alles. So. Und da kommt ein wunderbarer Satz vor. Und den wollte ich dir sozusagen mitgeben als Kapitel, wo du dann einen Bein drauf machen kannst. Wo der Geist eine Heimat hat, kann das Geld zum Segen werden. Die Frage ist also nicht, wie viel Geld wir haben und wie viel Geld wir nicht haben. Die Frage ist, wie viel Geist wir haben, um Geld sinnvoll, gemeinschaftsbezogen auszugeben. Das Grundgesetz geht, ich wiederhole Helmut Simon und Gustav Heinemann, die ja nicht umsonst auch den Nachfolger von Ludwig Erhard, muss man wissen, Ahlener Programm der CDU, ja, den Nachfolger von Ludwig Erhard, ist das Sozialrecht mitgeprägt haben. Sozial gesteuerte Marktwirtschaft, das wirst du gleich beugen, das weiß ich. Aber da wird die Frage sein, wessen Geistes Kind wir sind. Das Grundgesetz ist eindeutig. Wir sind ein sozialer und demokratischer Rechtsstaat. Wo eine Seite gebeugt wird, kippt auch die andere. Ich danke Ihnen.